HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Thomas Panke, Held der Steine. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Thomas Panke, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Nun kann sich bestimmt nicht jede Hörerin und jeder Hörer vorstellen, was ein Held der Steine nun so sein soll. Erklären Sie uns doch mal kurz und knapp, was Sie machen.
Das mache ich sehr gerne. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Bin sehr gerne hier. Ich habe einen kleinen Eckladen und verkaufe dort Lego-Produkte. Und dementsprechend bin ich der Held der Steine, da ich die allumfassende Auswahl habe. Tatsächlich ein wenig mehr als der normale Einzelhandel, aber auch wesentlich spezialisierter bin als zum Beispiel so ein Lego-Brandstore.
Ihr Laden in Frankfurt-Sachsenhausen ist 60 Quadratmeter groß, bietet 15 Meter Schaufensterfläche und eine Deckenhöhe von 4 Metern. Das scheint räumlich überschaubar zu sein. Sie haben auch gesagt, ein kleiner Eckladen. Aber Lego-Kästen brauchen doch viel Platz. Also wenn ich mich an die Lego-Kästen meiner Söhne erinnere, wie verstauen Sie denn die Menge an Modellen, an Steinen dort? Oder haben Sie noch so ein großes Außenlager?
Nein, eigentlich nicht. Also mein Laden ist sogar noch kleiner. Ich hatte auch noch ein wenig einen Showroom. Mittlerweile bin ich zwar, was die Meter angeht, die ich an Regalfläche habe, noch ein wenig gewachsen, aber ich würde sagen, man bewegt es bei mir auf 2,5 mal 2,5 Metern. Also es ist wirklich klein geworden. Den Rest habe ich mittlerweile abgekanzelt als Arbeitsräume für mich und auch als Vorratsräume. Aber insgesamt ist nicht mehr als 200 Quadratmeter, die ich für mein Lego benutze. Und die Sachen sind eng gestapelt. Also es hat so eine Mischung aus Lego und Tetris bei mir im Laden.
Was verstehen Sie unter Vorratsräume?
Vorratsräume, ich habe natürlich Sachen, die nur saisonal gefragt sind oder vielleicht nochmal, sagen wir mal, ein sehr kleines Zielpublikum ansprechen, das dann aber auf Suche nach diesen Produkten bei mir auch mal vorbeikommt. Da möchte ich sowas natürlich auch vorrätig haben. Aber ansonsten habe ich dann natürlich meinen von Kunden auch einsehbaren Lagerbestand, der in meinem Laden steht und vielleicht im Raum direkt dahinter. Aber ansonsten natürlich muss ich auch auffüllen. Es wird gekauft über den Tag und dann habe ich meine Arbeits- und Lagerräume, wo ich Kisten stapel. Oder vielleicht auch mal irgendein aufgebautes Modell hinstelle, das jetzt nicht direkt im Zugriff sein sollte, auch von recht jungen Besuchern bei mir im Laden, dann würden die aufgebauten Sachen nicht lange überstehen.
Saisonale Produkte, was ist denn das zum Beispiel?
Lego hat hier eine sehr, sehr große Zielgruppe. Da gibt es natürlich die Kinder, die wünschen sich jetzt, sagen wir mal, relativ klar zu kalkulierende Produkte. Bei Erwachsenen ist es ein klein wenig anders, aber auch die haben dann zumindest saisonal ihren Geschmack, dass man vielleicht zu Weihnachten eine gewisse Weihnachtsdekoration aufbaut. Und es gibt von Lego saisonale Creator-Expert-Modelle, die ganz klar auf die Weihnachtszeit zugeschnitten sind. Ein schönes weihnachtliches Postamt oder eine weihnachtliche Bäckerei etc. Und diese Sachen werden dann zu Weihnachten gefragt, weil man dann auf einmal erkennt, Lego bringt ein neues Produkt raus. Das war jetzt letztes Jahr ein weihnachtlicher Zug, danach kam der Bahnhof und dann erfährt man bei der Internetrecherche, zum Beispiel auch über meinen Kanal, dass es ja früher auch mal ältere Produkte gab. Und diese älteren Produkte halte ich dann vorrätig, wenn ich glaube, dass ein Kunde danach fragen wird.
Gibt es auch Produkte zu Ostern oder im Sommer? Schiffe zum Beispiel?
Ja, Lego bringt ein wenig antizyklisch Produkte auf den Markt. Also im Hochsommer haben wir eine wunderbare Eiswelt bekommen. Und dann dazu gab es im Winter aber einen schönen Sommerkatamaran. Also das ist ein ganz klein wenig unglücklich. Aber es gibt so Kleinigkeiten. Also so 4 bis 10 Euro Produkte. Das ist mein Figürchen irgendwie, das wie ein Osterhase aussieht. Sowas gibt es dann auch mal saisonal.
Damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden, hier ein paar Fakten. Ein Legostein ist rechteckig, knapp 1 Zentimeter hoch, 1,5 Zentimeter tief und rund 2,5 Zentimeter lang. Obendrauf hat er 8 Noppen, auf jeder einzelnen steht der Firmenname. Ist das korrekt?
Das ist jetzt der klassische 2x4 Stein, ja.
Gibt es auch andere?
Ja, also Steine und Platten und Fliesen und Dachsteine. Also es gibt ja von Lego eigentlich alles. Also es gibt tausende Formen von Lego-Steinen. Und dann nochmal mit den Farbkombinationen, die immer ausgefeilter werden. Lego versucht immer mehr Zielgruppen anzusprechen mit immer spezielleren Steinen. Steine werden auch verändert. Auch der von Ihnen angesprochene klassische 2x4-Stein hat sich über die Jahre verändert. Und den gibt es in unterschiedlichen Moldings, wie die Lego-Community das nennt. Und
das Was heißt dann, das, Molding?
Dass einfach nur kleinere Änderungen in der Gussform vorgenommen worden sind, zur Verbesserung des Steins meistens oder Veränderung der Optik.
Und die Farben? Was ist damit?
Die Farben sollen einfach noch ein klein wenig mehr die Realität widerspiegeln oder ein bisschen mehr noch vielleicht die kreative Schöpfung des Erschaffers des Modells widerspiegeln. Und deswegen werden dann ganz merkwürdige Zwischentöne erfunden. Dann gibt es nicht nur noch Rot, Gelb und Weiß, sondern es gibt dann natürlich das in Orange und das Orange dann in verschiedenen Abstufungen noch und das Weiß gibt es vielleicht noch mit einem kleinen Blaustich drin und all solche Faxen. Und das wird natürlich dadurch auch ein wenig unübersichtlich, was dazu führt, dass manche Kunden dann reinkommen und sagen, mittlerweile ist Lego ja ganz anders geworden und hat sich wahnsinnig verändert. Und es wird natürlich erstmal ein bisschen negativ aufgefasst. Auf der anderen Seite bietet es aber unglaublich tolle Möglichkeiten, dass man mittlerweile fast alles aus Lego bauen kann und es gar nicht mehr nach diesem Lego aussieht. Es hat nicht mehr den Noppenlook.
Nicht
je nachdem, welche Bautechnik man anwendet.
Nicht mehr den Noppenlook. Lego kommt von Leggott und das heißt Spielgut. Die Firma sitzt im dänischen Billund, das ist ein ganz kleiner Ort. Waren Sie mal dort?
Ich war dort, ja.
Und? Wie hat es Ihnen gefallen?
Ach, das ist nett. Ich mag Dänemark grundsätzlich, deswegen bin ich da vielleicht ein wenig voreingenommen. Ich war jetzt aber leider in den letzten Jahren nicht mehr da, da ich im Laden gebunden bin. Und er möchte mal wieder vorbei, da ich mir das neue Lego-Haus und angeschlossene Museum anschauen möchte. Ich finde es sehr angenehm. Ich bin gerne in Dänemark.
Seit wann gibt es Lego eigentlich, Thomas Panke?
Wenn wir über die Steine sprechen, dass wir mit dem Plastik reden wollen, haben wir jetzt 60 Jahre. Mhm. Und in denen sich aber natürlich die Steine wahnsinnig verändert haben, weil es am Anfang ja wirklich eigentlich nur rudimentäre Steinchen gab und man hat seine Sachen nachgebaut. Und den Rest musste die Fantasie klären, was ja auch eine schöne Sache ist. Und was mittlerweile eigentlich fast nur noch die Kinder können. Bei den Erwachsenen geht das ja extrem verloren, dass man sich den fehlenden Rest dazu denkt.
Wie kam Lego auf die Welt? Also wer hat es erfunden?
Die Firmengründer jetzt.
Ja,
die Familie, die immer noch die Stiftung führt. Ja. Die haben den entwickelt aus einem Holz heraus eigentlich. Die hatten ja Holzspielzeuge und sind dann auf Plastik rübergegangen und arbeiten mit diesem Stein jetzt. Eigentlich in der gleichen Fasson wie heute. Dieser klassische Stein hatte nur am Anfang von unten keine Röhren. Das waren eigentlich nur Stapelsteine. Mhm. Und jetzt sind sie darüber gewechselt, dass es Klemmbausteine sind. Und das ist das Tolle an der Sache bei Lego. Dass es Klemmbausteine eben sind und keine normalen Holzklötze, die man stapelt, die dadurch keine gescheite Stabilität haben.
Wann kamen Sie denn zum ersten Mal mit Lego in Berührung? Als Kind?
Ja, natürlich in der Kindheit, ja. Ich bin in den 80ern groß geworden, da war Lego eine Grundversorgung.
Ein Muss.
Fast schon wieder so wie heute, wobei natürlich heute die Alternativen klar sind. Aber Lego war, ich würde sagen, bei jedem, den ich kannte, in der Grundausstattung. Natürlich in den Basissachen, die klassischen Raumschiff-Themen, ein paar Burgen und natürlich alles, was so ein bisschen die Stadt dargestellt hat. Und dann kamen die ersten Technik-Themen groß dazu. Die sind erst in den späten 70ern gestartet und in den 80ern wurden sie dann wirklich ausgebaut.
Bis vor wenigen Jahren, Thomas Panke, haben Sie bei einer Firma im IT-Bereich gearbeitet und wahrscheinlich gutes Geld verdient. Warum haben Sie denn da aufgehört?
Ich bin nicht wahnsinnig glücklich in diesen großen Firmenstrukturen und das Angestellten-Dasein an sich, glaube ich, war einfach nicht das Richtige für mich. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hatte sehr, sehr nette Kollegen, mit denen ich heute noch im Kontakt bin teilweise. Aber das Angestellten-Dasein mit einer vorgegebenen Struktur jeden Tag, das war nicht meine. Ich wollte selbst wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Und dann haben Sie sich gedacht eines Tages, ich mache mal in Lego.
Ja, ich wollte einen netten Laden haben. Ich wollte einen netten kleinen Einzelhandel haben. Das war definitiv wichtig. Und ich habe mir natürlich dazu ein schönes Produkt gesucht. Und ich habe in der letzten Zeit, als ich noch angestellt war, dann auch hin und wieder abends zur Entspannung ein Modell gebaut. Und da ich kein Sammler bin, auch immer wieder verkauft dann. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich dachte, dass das wahrscheinlich auch vielen anderen gefällt.
Und Sie haben ein Modell gebaut und haben das dann verkauft?
Ja. Wie gesagt, ich bin kein Sammler. Das steckt nicht wirklich in mir drin. Aber ich wollte ein Modell bauen. Ich habe mir alte Modelle gekauft, also die ich noch kannte aus meiner Kindheit. Und die habe ich gebraucht gekauft, habe sie wieder aufgebaut und mich daran gefreut und danach hingestellt. Aber ich sehe mich relativ schnell satt daran und dann habe ich sie wieder verkauft.
Sie wollten ja anfänglich einen Online-Handel aufmachen. Haben Sie auch versucht?
Naja, es ist die erste natürliche Idee mittlerweile. Wenn man einen Laden aufmacht und es wird einem ja als Grundweisheit gepredigt, dass der stationäre Einzelhandel tot ist, dass da nichts mehr passieren wird und dass nur noch der Onlinehandel überleben wird, was natürlich absoluter Unsinn ist, aber es ist wunderbar, wenn immer mehr Leute das glauben, da dann die Nische ja bleibt für die, die doch wieder offline handeln wollen. Und der Onlinehandel ist für mich komplett spaßbefreit. Ich sitze nur im Lager und übergebe meine Pakete an einen Paketdienst. Ich sehe weder den Kunden, noch kann ich Einfluss haben und ich bin ein absolut austauschbarer Händler. Und das macht mir keine Freude. Und da ich ja aus dem Angestellten-Dasein rausgegangen bin, damit ich Freude kreieren kann in meinem Leben und in meinem Alltag, habe ich gedacht, dann sollte es wohl besser ein stationärer Einzelhandel werden als ein Onlinehandel. Deswegen habe ich auch immer noch keinen wirklichen Onlinehandel.
Und Sie haben dann den Laden aufgemacht. Hatten Sie keine Existenzangst?
Nein, eigentlich nicht. Also ins Angestelltenverhältnis zurück kann ich immer. Das ist ja keine Kunst. Also da war ich mir sehr sicher, dass ich immer wieder zurückfinden würde. Und die andere Sache ist, dass ich von meinem Konzept überzeugt war. Und ich dachte mir, wenn ich es gut finde, finden sie andere wahrscheinlich auch gut.
Und ist das so?
Ja.
Sie stehen 70 Stunden in der Woche im Laden.
Ich arbeite mindestens 70 Stunden die Woche, ja. Das definitiv. Im Laden vorne bin ich ja jetzt, deswegen hake ich gleich ein, ja nur noch an zwei Tagen tatsächlich im Publikumsverkehr. Dann erst wieder im Weihnachtsgeschäft bin ich Vollzeit im Laden. Deswegen, ich verbringe sehr viel Zeit in meinen Arbeitsräumen und im Lager.
Und was tun Sie in den Arbeitsräumen?
Ich bereite natürlich meine Videos vor und ich baue Modelle auf. Ich sortiere sehr viele Teile, da ich ja auch einen Teile-Einzelhandel habe, den ich ja auch teilweise online betreibe. Na gut, und dann mache ich alles, was jeder Einzelhändler tun muss. Also sich um Lieferungen kümmern und nachbestellen natürlich. Ich mache die Sachen ja alleine und ich sortiere. Und ich hatte jetzt gerade die unbändige Freude der Inventur. Und also diese Dinge, damit verbringe ich dann meine Zeit. Und ich arbeite zwar nicht langsam, aber trotzdem füllt sich die Woche sehr, sehr zügig.
Worüber freuen Sie sich bei Ihrer Arbeit besonders, Thomas Panke?
Wenn Kunden sich freuen. Das merkt man sehr gut. Kunden kommen rein, sind entweder freuen sie sich sofort, das ist natürlich super. Deswegen habe ich mir auch Lego als Produkt ausgesucht, weil es bei Lego nicht wie vielleicht bei einem Elektronikprodukt zu Problemen kommen kann. Man hat mit Lego kein Problem. Man tritt drauf, es tut weh, aber das Produkt an sich funktioniert. Und es gibt keine Reklamation in irgendeiner Form, dass man sagt, es klappt nicht, ich kann damit nicht umgehen, es ist kaputt, was auch immer, es passiert alles nicht. Man hat auf jeden Fall immer eine positive Assoziation.
Lego macht glücklich.
Lego macht sehr glücklich. Und deswegen, die meisten, die reinkommen, strahlen. Und jetzt unabhängig davon, ob sie mich sehen, es geht ja erstmal ums Produkt. Und das finde ich schön. Wenn sie mich sehen und dann auch noch sich freuen, dann umso besser.
Was mögen Sie gar nicht?
Was ich wenig mag, sind lästige Pflichtübungen, für die mir ein wenig das Verständnis fehlt, warum es sie wirklich gibt. Und ich denke, das sind einfach Regeln, an die man sich halt halten muss. Beim Fernabsatz ist das an allen Ecken der Fall. Reglementierungen, die vielleicht nötig sind, aber ich denke, sie sind übertrieben.
Nennen Sie mal ein Beispiel dafür.
Alles, was mit der Datenschutzverordnung gerade zu tun hat. Diese Widerrufsrechtsgeschichten, allgemeine Geschäftsbedingungen, die halt gemacht werden aus Spitzfindigkeitsgründen, wo eigentlich jeder gesunde Menschenverstand sagt, ja, das passt doch. Nein, es passt nicht, man muss es machen. Und damit muss ich mich natürlich auch umschlagen, wie jeder Online-Händler, deswegen kann ich mich auch nicht drüber beschweren, aber wenn Sie fragen, das ist das, was mir am wenigsten Spaß macht.
Wie fühlen Sie sich denn insgesamt so als Held der Steine?
Extrem wohl.
Also von der Skala von 0 bis 10, wo 10. sind Sie? 10. Bei 10?
Ja.
Wow.
Jeder Tag ist großartig.
Toll.
Absolut, ich kann es sehr empfehlen.
Wir sprechen nicht nur über Legosteine in dieser Sendung, sondern wir hören auch Lieblingsmusik von Ihnen. Als erstes haben Sie uns von ZZ Top den Titel Francine mitgebracht. Warum diesen Titel? Was verbinden Sie damit?
Eine wunderbare, entspannte Fahrt im Auto, die ich hatte. Mit netten Menschen. Francine, finde ich, vermittelt einfach ein sehr gutes Gefühl, wenn man ein wenig cruisen möchte. Es entspannt mich gleichzeitig.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Thomas Panke, dem Held der Steine. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ihr Laden liegt nicht in der Sachsenhäuser Hauptgeschäftsstraße oder in einer der Sachsenhäuser Hauptgeschäftsstraßen, sondern etwas zurückgenommen im Wohngebiet. Laufkundschaft kommt da eher nicht, oder?
Es geht tatsächlich ganz gut, dadurch, dass ich an einer schönen Ecke liege. Also es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Schweizer Straße. Also das gar nicht, auch schon nicht mit der Textorstraße. Aber ich bin ja nur 2 Minuten jeweils von Schweizer und Textorstraße entfernt und ich liege strategisch günstig von einem großen Supermarkt, nehmen wir an, so mit der größte in Sachsenhausen, und dem Main. Dazwischen liege ich, zwischen dem Supermarkt und dem Main. Und gleichzeitig ist die Gutzkowstraße, an deren Ecke ich sitze, eine der wenigen Nicht-Einbahnstraßen. Das heißt, dort fahren auch viele durch. Und gleichzeitig ist es noch der Schulweg. Wir haben ja viele Gymnasien, Grundschulen und Kindergärten. Und die Gutzkowstraße ist auch der festgeschriebene Schulweg. Ich bin ja auch so eine Art Noteingang. Das heißt, wenn Kinder irgendwie ein Problem haben, Angst haben, was weiß ich, können sie bei mir reinhüpfen. Das ist so eine neuralgische Stelle in Sachsenhausen, würde ich sagen, an der ich da sitze.
Sehr gut gewählt. Und zu Ihnen kommen wahrscheinlich auch die Kinder gerne. Kommen eigentlich auch Mädchen?
Es kommen auch Mädchen. Lego fährt leider überhaupt keine gute Strategie, was Produkte angeht, die auch Mädchen ansprechen sollen. Es kommen auch welche rein. Aber es sind natürlich unglaublich viele Jungs und natürlich sehr, sehr viele Erwachsene. Ich habe, glaube ich, mehr erwachsene Frauen als Mädchen bei mir im Laden. Die können wieder eher mit der Produktwelt von Lego etwas anfangen. Die kleinen Mädchen trifft Lego leider überhaupt nicht.
Es gibt eine Lego-Fachsprache, das habe ich gelernt in der Vorbereitung auf diese Sendung. Zum Beispiel gibt es den Adult Fan of Lego, den AFOL.
Der AFOL, genau.
Ja. Der hat das Dark Age schon hinter sich. Können Sie uns das erklären, Thomas Panke?
Ja. Also nicht jeder muss diese Dark Ages überwinden. Also ich kann von mir aus da auf andere schließen und es funktioniert eigentlich ganz gut, das mache ich sowieso gerne, dass ich irgendwann mit 11, vielleicht 12 mich nicht mehr so sehr für Lego interessiert habe und dann der Sport interessanter waren und mich haben dann Mädchen interessiert und dementsprechend musste das Lego aus meinem Zimmer, die kann ich ja nicht in mein Lego-Zimmer bringen.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Also das war zumindest mein Glauben in dem Alter. Das ist wesentlich entspannter geworden. Aber wie gesagt, das ist dann so der Punkt. Und dann interessiert man sich für alles Mögliche. Und man kommt dann vielleicht wie in meinem Fall dann irgendwann in seinen späten 20ern, frühen 30ern oder auch irgendwann später, vollkommen egal, wieder mit Lego in Berührung, weil man sich entweder wieder an die nette Zeit erinnert, die man damit hatte, oder weil einfach ein schönes Modell irgendwo steht in dem Laden. Man nimmt es mit und erinnert sich wieder, dass das Bauen eigentlich eine hoch angenehme Angelegenheit war.
Wie haben Sie zurückgefunden persönlich?
Genau so. Ich habe bei eBay irgendwo eine Burg gesehen, die ich hatte als Kind. Und habe gedacht, ach, wie nett. Und die war günstig. Also ich habe ja auch keine Relation gehabt, ob es jetzt günstig ist oder nicht. Aber es kam mir günstig vor für den Spaß, den ich damit als Kind gehabt habe und den ich dachte, würde ich jetzt wieder haben. Und mir ging es weniger um das Rollenspiel. Das ist jetzt nicht so meins, dass ich mit den Figuren dann spiele. Sondern es ging um den schlichten Aufbau. Und ich wollte schauen, ob es diese klassische Sache ist, dass ich als Kind dachte, es wäre was Großartiges gewesen. Wenn man es dann als Erwachsener sieht, dann merkt man, wie klein das war und wie simpel. Und nur meine Fantasie als Kind hat es groß gemacht. Aber tatsächlich fand ich diese Burg außerordentlich entspannt aufzubauen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Und deswegen dachte ich, das ist eine klasse Sache. Und wie gesagt, das machen diese Adult Fans of Lego, sind normalerweise die, die dann irgendwann wieder zurück zu Lego finden oder auch einfach nie weggekommen sind. Vielleicht haben die das einfach als nettes Hobby, als zur Entspannung, hätte ich vielleicht auch machen sollen, nebenher behalten. Und sind danach ein erwachsener Fan, verfolgen natürlich Lego aus einer anderen Warte im Vergleich jetzt zu einem Kind.
Sie werfen der Firma Lego vor, dass sie die AFOLs nicht ernst genug nehmen. Warum?
Ich glaube, wenn sich Lego in Ruhe hinsetzt und die Zahlen anschaut, nehmen sie die AFOLs sehr ernst. Aber sie versuchen nach außen immer noch das Image einer Spielzeugfirma irgendwie zu vermitteln, die sich hauptsächlich um Kinderchen kümmert. Ja, was natürlich Unsinn ist. Ist natürlich ein schöner Werbeslogan, klingt natürlich auch nett, wenn man Produkte für Kinder herstellt. Aber mein Laden ist natürlich auch speziell, das weiß ich, es wird immer als Gegenargument gebracht. Ich habe natürlich eine überwiegend erwachsene Kundschaft. Mein Produktportfolio ist nicht repräsentativ für Deutschland und erst recht nicht für die Welt. Deswegen sind auch meine Verkäufe nicht repräsentativ. Aber man sieht doch sehr klar, dass Lego mit den Produkten, vor allem mit der Preisgestaltung und mit den Lizenzthemen, die sie aufnehmen, ein erwachsenes Publikum ansprechen möchte. Und wollten sie Kinder ansprechen, würden sie andere Produkte auf den Markt bringen.
Also sie sprechen doch Erwachsene an.
Sie sprechen Erwachsene an, aber wollen nicht in diese Argumentationsschiene schwingen, dass man sie dann auch darauf festnageln könnte. Jeden Unsinn, den die Firma treibt, wird damit verargumentiert, dass nur wir Erwachsene diese Forderung stellen und wir wären nicht die Kernzielgruppe für Lego. Das ist die Argumentation, die kommt. Es ist auch okay, es ist deren Firma, die können mit ihrer Firma machen, was sie wollen. Ich mag das Produkt, die Firma an sich scheint mir nicht besonders organisiert zu sein.
Sie sind ein kritischer Geist, Thomas Panke, und zögern überhaupt nicht, Lego vorzuwerfen, schlechte Modelle auf den Markt zu bringen. Welches Modell findet zum Beispiel überhaupt nicht Ihren Gefallen?
Das sind viele. Mein Laden ist ein sehr techniklastiges Geschäft. Das heißt, die Technikserie von Lego spielt bei mir die wichtigste Rolle und deswegen merke ich dort natürlich besonders stark, wenn etwas nicht funktioniert. Und der blaue große Abschleppwagen 42070 ist definitiv das schlechteste Produkt, was Lego am Markt hat. Und
warum?
Es erfüllt die Erwartungen nicht, die man hat an ein ferngesteuertes Flaggschiffmodell. Das Modell ist für den Preis definitiv nicht gut genug. Es ist lieblos gestaltet und die Funktionen sind außerordentlich schwach.
Was ist denn an so einem Abschleppwagen so besonders oder so schwierig?
Also schwierig ist gar nichts dran. Deswegen, es könnte ganz wunderbar funktionieren und Lego konnte das auch schon sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist ein normales Produkt, sagen wir mal, einer Firma, die sehr, sehr groß ist, die mit riesigem Abstand Marktführer ist und der grundsätzlich zugejubelt wird, wenn sie ein Produkt auf den Markt wirft. Und dann kommt mal sowas zustande, wenn man sich einfach keine Mühe mehr gibt. Das Produkt ist 10% teurer geworden als der Vorgänger. Und leistet wesentlich weniger. Das ist mein Punkt. Das ist dem Kind völlig egal und den meisten erwachsenen Fans auch. Aber mir als Händler ist es nicht egal, wenn ich schaue, was an Wert in dem Produkt steckt, das ich als Händler ja von Lego ankaufe und das ich danach dem Kunden verargumentieren muss, damit es Absatz findet. Und bei diesem Produkt im Vergleich zum Vorgänger habe ich wenig Chancen, wenn der Kunde sagt, das gefällt mir nicht. Ich kann dagegen nicht argumentieren. Ich kann nicht mit tollen Teilen kommen, die das Set beinhaltet oder mit einer tollen versteckten Funktion oder mit wahnsinnig vielen Motoren oder mit irgendetwas. Es hat nichts davon.
Dann sagen sie, mir gefällt es auch nicht.
Und dann sage ich, ja, hast du vollkommen recht. Ich führe das Produkt auch bei mir im Laden nicht. Das kann man bei mir nicht kaufen.
Nein?
Nein. Ich habe am Anfang eine Startabnahme gehabt. Ich habe das Produkt nicht nachbestellt. Ich will es nicht mehr haben. Das ist so die eine Sache. Es gibt dann ein anderes Produkt, das ist eher das, sagen wir mal, berühmtere, das ist der aktuelle Bugatti 42083, der nochmal wesentlich teurer ist. Er ist auch blau, vielleicht hat Lego ein Problem mit der Farbe. Und dieses Modell entspricht auch überhaupt nicht dem Wert, den es eigentlich verkörpert aufgrund des Preisschildes. Aber das ist so ein Sammler-Display-Modell, was nichts können muss, außer hübsch auszusehen. Und wenn es jemandem gefällt, gut. Dann ist doch alles gewonnen. Aber der komische blaue Laster, der sieht auch noch nach nichts aus. An diesen beiden Modellen in der Technikwelt, da scheiden sich auch nicht mal die Geister. Die beiden Dinge sind einfach nicht gut.
Aber den Bugatti verkaufen Sie?
Den Bugatti verkaufe ich, ja. Aber auch immer unter der Prämisse, die ich den Kunden frage, du weißt, dass der nichts kann. Und dann sagen die aber, ja, aber mir gefällt mir. Und dann sage ich, das ist wunderbar. Aber das muss man vorher klären, weil die Enttäuschung, wenn man denkt, man würde etwas dafür bekommen im Vergleich zu einem anderen Technikprodukt, die möchte ich von vornherein ausschließen. Denn die fällt ja wieder auf mich zurück. Und das ist das, was Lego ja egal ist. Aber ich muss ja mit dem Kunden umgehen. Und der Kunde knallt mir das Ding halt wieder auf den Tisch, wenn es Schrott ist.
Und sagt, kann nix.
Was hast du mir da verkauft? Und ich bin halt ein Fachhändler. Und das ist halt der Unterschied zum Onlinehandel oder bei Lego einfach zum Vertrieb des Herstellers. Ich meine, bei Lego selbst kauft ja so ein Listenprodukt nur der absolute Hardcore-Fan, weil Lego ja wahnsinnig teuer ist im Vertrieb. Wenn man dort kauft, dann ist einem ohnehin alles egal. Aber wenn man zu einem Fachhändler wie mir geht, dann möchte man ja gut beraten werden und möchte ein Produkt zu einem anständigen Preis bekommen. Und das kann ich bei diesen beiden Produkten nicht bieten. Und deswegen muss ich es von vornherein mit dem Kunden klar machen.
Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsmodell?
Aktuell im Markt oder generell?
Generell.
In der Technik-Serie ist es definitiv der Mercedes Arox. Das ist ein großer, schöner Baustellenlaster 42043. Der ist super. Der kann einfach alles das, was ich erwarte von einem Technikprodukt zu dem Preis.
Was kann er denn?
Er hat Funktionen, also ernsthafte Technikfunktionen, die in dem Fall sogar noch elektrisch auszuführen sind. Er hat eine Pneumatik, um per Luftdruck den Kran zu bewegen. Und er ist auch noch gefedert, was sehr schön ist. Er fährt auf den, wie ich sie halt immer nenne, Arox-Reifen, ist aber nur für mich. Das sind Reifen in einer speziellen Größe, die von Ahrfold sehr gerne auch für eigene Modellentwürfe benutzt werden. Und diese Reifengröße ist so ein klein wenig der Maßstab, so ein Urmeter in der Lego-Welt. Und diese Reifen verwendet der Laster und er verwendet sie sehr schön und auch noch sehr viele davon. Und er hat einfach alles, was man braucht. Er hat damals die Hälfte vom Bugatti gekostet und kann wesentlich mehr.
Sie erklären Neuerungen unter anderem in Ihren YouTube-Videos. Haben Sie keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen dieses doch sehr mächtigen Konzerns, wenn Sie zum Beispiel sagen, also Leute, dieses Modell könnt ihr vergessen?
Ich wüsste nicht, was Lego machen sollte in irgendeiner Form. Ich meine, sie können aufhören, mich zu beliefern, aber ich glaube, dafür hätten sie auch keine wirkliche Grundlage. Denn schließlich teste ich ja das Produkt. Und wenn das Produkt schlecht ist und der Test fällt negativ aus, dann hätten auch alle Autozeitungen am Markt ein großes Problem, wenn ein neues Auto halt nichts taugt, im Vergleich vor allem zum Vorgänger oder zu teuer ist. Lego kann meine Kritik sehr, sehr einfach abstellen und ein besseres Produkt auf den Markt bringen. Also es ist ja auch immer die Sache, es wird natürlich fokussiert auf das schlechtere Produkt, aber es gibt ja unglaublich viele gute Produkte, die ich in meinen Videos auch lobe. Das ist ja gar keine Frage. Und meine Videos sind ja auch meine Meinung und ich bringe vielleicht eine Händlermeinung mit rein, die ein bisschen objektiv ist. Aber im Endeffekt ist, wenn der Kunde sagt, dieser komische blaue Abschleppwagen ist aber der schönste blaue Abschleppwagen und ich kaufe ihn trotzdem, ja, dann ist ja wunderbar. Ich hindere ja niemanden daran, es zu kaufen.
Sie stellen sich gern vor die Kamera und erklären die Dinge. scheint mir.
Ich bin ein klein wenig eine Rampensau, was das angeht, ja.
Und wie ist die Resonanz? Schauen das viele Menschen an?
Die Resonanz ist positiv. Es schauen recht viele an, das denke ich schon. Es werden noch immer mehr. Es ist ja auch hilfreich. Wenn man ein Lego-Produkt kaufen möchte und man sieht den Werbespot von Lego oder man kann auf der Lego-Seite natürlich die von der Marketingabteilung zusammengekloppte Produktbeschreibung sich durchlesen, die man natürlich in die Tonne treten kann, dann ist es die eine Sache. Dann kann man sich bei Amazon vielleicht Produktrezensionen von anderen Kunden anschauen. Aber es ist ja auch ganz gut, wenn vielleicht ein Händler das mal kurz erklärt, dass man noch mal ein bisschen die tiefere Sicht noch mal bekommt, wie vielleicht auch ein bisschen Fachwissen unterfüttert hat. Das ist doch schon ein gewisser Vorteil. Man muss mir nicht folgen und man kann natürlich auch sagen, dass ich falsch liege, aber es schadet nicht unbedingt, noch mal die andere Meinung zu hören.
Der Lego-Konzern ist denn in eine veritable Krise geschlittert. Warum eigentlich?
Also es waren definitiv nicht meine Videos. Es ist jetzt ein gewisser Mix. Also Lego hat keine besonders gute Produktpalette aktuell. Sie verfehlen den Zielmarkt an 2, 3 Stellen. Das definitiv. Ich weiß nicht, vielleicht weil sie ein bisschen zu abgehoben waren, aber das ist okay. Für so ein großes Unternehmen, was so viel Erfolg hat, machen sie es immer noch außerordentlich gut. Also andere große Unternehmen vergessen ihren Kunden noch viel, viel mehr als Lego. Also Lego sagt ja auch, dass ein paar Märkte nicht mehr so anziehen. Der asiatische Markt zieht nicht mehr so sehr an. Das merken ja auch gerade ein paar Autokonzerne. Das ist alles so eine gewisse Schwierigkeit. Dazu führen sie natürlich dann Smartphones und Tablets und so weiter noch an, wobei ich gerade da anstelle von Lego das Alleinstellungsmerkmal des analogen Spielzeugs viel besser ausspielen würde. Was Lego katastrophal falsch macht, ist, dass sie dann sogar noch Produkte auf den Markt bringen, die das Analoge mit dem Digitalen verbinden sollen. Und das halte ich für einen wahnsinnigen Fehler. Lego kann es nicht besonders gut, das Analoge mit Digitalem verbinden. Und damit verpassen sie ihr Alleinstellungsmerkmal, dass sie eben kein digitales Spielzeug sind.
Sie kamen dann mit Star Wars Modellen auf den Markt. Hat das Lego gerettet?
Das wird gerne gesagt. Ich kenne die exakten Zahlen nicht, ob es das war, was Lego gerettet hat. Star Wars startete 99. Wir haben jetzt dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Ich bin sehr gespannt, ob Lego da mal was Gescheites auf den Markt bringt, um dieses Jubiläum zu feiern. Die Lego Star Wars Fans sind eine riesige Gruppe und denen sollte man mal ein gescheites Modell jetzt vielleicht präsentieren. Vielleicht nicht mit diesem unglaublichen Profitwillen von Lego im Hintergrund, sondern vielleicht einfach mal ein schönes Modell für die Fans. Lego hat auf jeden Fall mit diesen Lizenzthemen, das ist ja nicht nur Star Wars gewesen, Harry Potter kam gleichzeitig, die Superhelden sind zügig gekommen, mit den Lizenzthemen nochmal ein neues Publikum gewonnen. Sie haben aber auch sehr viel aufgeräumt. Lego hat sehr viele Produkte auch eingestellt und hat auch sich wieder ein bisschen mehr auf die Kernkompetenz besonnen. Und das hat Lego definitiv gerettet. Star Wars war aber enorm hilfreich. Also Star Wars war lange Zeit eine tragende Säule, ja. Mittlerweile ist Star Wars für mich als Händler relativ irrelevant geworden.
Was wünschen Sie sich, Thomas Panke, von Lego?
Auf mich persönlich bezogen gar nichts, aber generell, was die Produktpalette angeht, würde ich mir wünschen, dass sie wieder ein paar Kernthemen aufnehmen. Diese klassischen Sachen, Burgen, Piraten, vielleicht ein bisschen Western, ein paar schöne Stadtthemen. Das sind Sachen, die Züge, das sind Sachen, die Lego komplett vernachlässigt. Und ich würde mir wünschen, dass sie nicht mehr jede Kuh durchs Dorf treiben. Man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen und zu jedem Film und zu jeder Serie Sets auf den Markt schmeißen, nur weil man hofft, noch irgendwie jemanden zu erreichen, damit der bisher von Lego noch nichts gehört hat.
Vielleicht hört das jetzt jemand von den Lego-Verantwortlichen und geht drauf ein. Wir sind gespannt. Wir jedenfalls erfüllen Ihnen jetzt sofort einen Wunsch, und zwar einen zweiten Musikwunsch. Elvis soll es sein, Don't Be Cruel. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Elvis ist großartig. Ich liebe Elvis. Ich habe ihn komplett verpasst, leider Gottes, viel zu früh gestorben. Und ich mag das wieder einfach, es verschafft mir gute Laune. You know I can be fine. Sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Thomas Panke, Held der Steine. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Thomas Panke, Sie sind Inhaber eines Lego-Ladens. Die Lego-Welt ist sehr weit gefasst. Es gibt Messen, Tauschbörsen, Filme, Kunst. Es gibt auch zum Beispiel die Lego Serious Play Academy hier in Frankfurt. Da geht es darum, mit Legosteinen sein unternehmerisches Profil zu schärfen. Kennen Sie die Akademie?
Ich habe davon gehört. Ich bin damit nicht verbunden, weil Serious Play und die Education-Serie von seitens Lego von Händlern ferngehalten wird. Ich habe keine Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise damit zu interagieren.
Aber kennen Sie, tun Sie schon?
Ja, ich kenne es. Es kommen auch Kunden zu mir und sprechen mit mir drüber und würden auch gerne mit mir irgendwie da zusammenarbeiten, irgendwas machen, aber das ist seitens Lego nicht gewünscht.
3D-Drucker gibt es auch und Lego-Fans entwickeln Bausteine und tauschen sich aus über die Website Print a Brick. Machen Sie da mit?
Da bin ich nicht dabei. Es ist aber eine großartige Sache, dass es das gibt. Und es sollte Lego wachrütteln. Das Patent für die Klemmbausteine ist ja komplett ausgelaufen. Jeder kann die herstellen, jeder kann die Form benutzen. Man sollte natürlich den Namen Lego nicht verwenden. Und man sollte das Design von Lego nicht klauen, was natürlich manche Firmen machen, aber das alles nicht. Aber ich finde es großartig, dass die Kunden kreativ werden können, oder die Fans, das sind ja meine Kunden, dass die Fans kreativ werden können und Dinge gestalten, die Lego vielleicht verpasst. Das finde ich sehr schön. Und Lego sollte sich inspirieren lassen davon. Das ist eine tolle Sache. Die könnten dort sehen, was nämlich die Fans mit wahnsinnigem Aufwand kreieren, weil sie es bei Lego nicht kaufen können.
Begegnet ist mir auch der Begriff der MOCs. Das ist eine Abkürzung und steht für My Own Creation. Was steckt denn dahinter?
Es ist eine großartige Sache. Also normalerweise ein regelkonformes MOC ist eines, das aus Legosteinen gebaut wird, die auch tatsächlich existieren. Es ist jetzt erstmal die Sache, man kann natürlich mit dem 3D-Drucker viele Sachen machen oder man kann kompatible Fremdprodukte noch einbinden, um irgendwie Farben zu erzeugen. Lego hat zum Beispiel relativ wenig in diesen klassischen Militär-Tarnfarben. Das ist natürlich so ein Punkt, wenn man jetzt Panzer oder sowas bauen möchte, die es von Lego nicht gibt als Listenprodukt, aber man ist riesiger Panzerfan, möchte einen Panzer bauen, dann kann man den nur selbst kreieren. Das kann man dann digital machen. Es gibt Software, die ist kostenlos, um Lego-Produkte zu bauen. Da sind dann die Steine schon in der Datenbank hinterlegt. Oder man bastelt einfach mit den Steinen, die bei sich zu Hause rumliegen. Wenn man danach sein Modell gebaut hat, was es auch immer jetzt ist, dann ist es My Own Creation, dann ist es ein selbst ausgedachtes Produkt. Und die meisten sind sehr stolz darauf und präsentieren das dann der Öffentlichkeit. Dafür gibt es dann Webseiten, bei denen man diese Produkte hinterlegen kann. Viele von diesen Webseiten bieten auch eine Teiledatenbank, damit man auch anderen Kunden eine Liste zusammenstellen kann, welche Teile man braucht, um das nachzubauen. Und die ganz Ambitionierten erstellen sogar noch eine Anleitung selbst, was ein wahnsinniger Aufwand ist, und verkaufen die dann vielleicht sogar auch gewerblich, damit andere das dann nachbauen können. Und diese MOCs können Kleinstmodelle sein mit 20 Steinen, gehen aber auch in Dioramen, die Zehntausende von Steinen beinhalten. Wahnsinnig tolle Sachen. Also ich bin nicht kreativ, das ist nicht mein Posten.
Sie sind kein Mock.
Ich bin kein Mockbauer. Ich baue die gerne nach und ich habe auch schon ein paar Mocks bei mir im Kanal vorgestellt und die freuen sich großer Beliebtheit. Ich werde oft danach gefragt. Diese Modelle zeigen eigentlich den Wunsch von Lego-Fans und das ist eigentlich die beste Marktforschung, die Lego haben könnte, dass sie einfach nur auf diese Mock-Seiten gehen und schauen, was sich Fans wünschen. Es ist unglaublich, was die bauen, mit welcher Kreativität und mit welcher Fertigkeit. Das ist unfassbar, was die da machen.
Dann habe ich was gelesen über Floating Bricks in Hamburg. Was ist das denn?
Das ist eine Ausstellung sozusagen. Also Lego-Begeisterte, die sich zusammentun, um großartige Steine zu zeigen. Großartige kreative Welten zu zeigen. Von Fans kreiert bei der Floating Bricks. Die hatten mich auch kontaktiert. Ich glaube, wir wollten da auch mal etwas zusammen machen. Da wird auch etwas gestreamt. Die haben Videoeinspielungen dazu. Es ist einfach eine wahnsinnige Welt, die sich rund um Lego, um die Begeisterung des Steins entwickelt.
Gibt es eigentlich No-Gos beim Spielen mit Legos oder beim Kreieren?
Eigentlich nicht. Also es gibt so ein paar Bautechniken, sagen wir mal, die sind nicht so gerne gesehen. Wird irgendwie von illegalen Bautechniken gesprochen, die natürlich überhaupt nicht illegal sind. Aber das sind werden Steine auf Arten verbunden, die jetzt nicht unbedingt bei Lego so vorkommen. Und diese
also
Bautechniken,
kleben zum Beispiel?
Kleben ist natürlich ein No-Go. Geklebt wird nicht bei Lego.
Sägen?
Der Stein wird einfach so gelassen, wie er aus der Fabrik kam. Und dann sind alle glücklich. Er wird auch nicht angemalt, nicht besprüht, gar nicht. Manche galvanisieren darum, damit er irgendwie Gold schimmert oder was auch immer, aber der große Spaß ist, dass man aus den Steinen, die vorhanden sind, dass man aus denen etwas Neues kreiert, was ganz anders aussieht und man dachte gar nicht, dass dieser Stein dafür taugt. Das wäre das Tolle.
Also ein bisschen sägen und bohren ist nicht.
Ist nicht, nein. Das ist leider aber etwas, worauf viele zurückgreifen müssen, wenn sie zum Beispiel Produkte beleuchten wollen. Lego hat aus irgendeinem Grund, der mir vollkommen schleierhaft ist, die Beleuchtungsidee verschlafen und die LED-Entwicklung verschlafen. Und es gibt keine Beleuchtung bei Lego. Es gibt ein LED-Lämpchen, das ganz erbärmlich ist, das kann man auch nicht empfehlen. Aber die Idee, dass man vielleicht ein Haus beleuchtet oder ein Fahrzeug beleuchtet oder was auch immer beleuchtet, vollkommen egal, ist an Lego vorbeigegangen. Und das ist eigentlich das, was die meisten am liebsten machen, also die Modellbauer. Also jetzt kein Lego-Modellbauer, sondern ich gucke mir andere Modellbauer an. Und egal, was man sich anguckt, es ist garantiert beleuchtet, aber hundertprozentig. Und Lego bietet nichts an. Und die einzige Möglichkeit, die dann sehr viele Fans sehen, ist, dass man ja einfach LEDs kauft, die an ganz dünnen Kabelchen hängen und dann bohren die kleine Löcher in Platten und in Steine, um diese Kabel durchzuführen, damit die Beleuchtung irgendwo hinkommt, weil Lego kein System anbietet, mit dem man arbeiten könnte. Deswegen möchte ich das mit dem Bohren nicht ganz ausschließen, dass das hier und da gemacht wird.
Jetzt müssen wir aber auch auf die LCPs zu sprechen kommen. Das sind die Lego Certified Professionals, die zertifizierten Lego-Modellbauer. Was machen die denn?
Es gibt verschiedene. Also es gibt erstmal welche, die bauen Großmodelle, die werden ja auch beauftragt. Mhm. Dieses Certified-Geschichte, das ist etwas Lego-Internes. Ich kann wenig jetzt zu den genauen Kriterien und zu der Auswahl sagen, wie das genau passiert.
Aber die
und
bauen dann Auto 1 zu 1 zum
genau,
Beispiel.
Und ob das die Besten sind, also das weiß ich nicht genau. Da Lego immer mehr Marketing getrieben ist und weniger Produkt getrieben, muss man natürlich die Produkte, die Lego entwickelt hat, dann mit wahnsinnigem Marketingaufwand verkaufen. Und wenn ein Produkt, vor allem wenn es nicht besonders gut ist, macht man halt besonders viel Tamtam drumherum. Und dann werden Großmodelle häufig gebaut und präsentiert. Oder es ist auch was, was Fans glücklich macht. Das war jetzt zum Beispiel großer Star Wars X-Wing zum Beispiel. Das ist eine tolle Sache. Es hat nichts damit zu tun, dass der X-Wing als Modellschrott ist, sondern es ist natürlich ein wahnsinniger Eyecatcher, wenn da ein riesiger, meterlanger X-Wing steht. Und das war sehr schönes. Und das bauen dann möglicherweise auch Lego Certified Professionals. Wobei ich online von ein paar Leuten Modelle sehe, die sind nicht zertifiziert und ich glaube, die können es noch ein klein wenig besser. Aber das ist dann wiederum eine Geschmackssache, das ist ja das Schöne.
Dürfen die denn ohne Klebstoff, funktioniert das, diese riesigen Teile?
Ich denke, vieles funktioniert davon, aber manches ist einfach mit der Schwerkraft nicht zu klären. Nee. Und das muss dann abgestützt werden, da müssen dann Hilfskonstruktionen noch dazu. Ansonsten ist das manchmal nicht möglich. Und es ist ja auch noch der Punkt, es gibt ja auch, das ist aber dann eine Massenfertigung, Modelle, die ja auch in Läden stehen, die sind natürlich alle geklebt, damit die überhaupt den Transport überstehen. Mhm. Also die habe ich auch bei mir im Laden, habe ich geklebte Modelle. Die bekomme ich von Lego direkt und das sind Werbemodelle und das ist eine Feuerwehrstation, die ist komplett geklebt. Ansonsten würde die den Versand zu mir definitiv nicht überstehen.
Mhm. 1000 Steine, also jetzt der klassische Stein, wiegen 1 Kilo, stimmt das?
Das kommt sehr auf den Stein an.
Also jetzt der klassische Stein, den wir vorhin beschrieben haben.
Ich weiß aus meiner Datenbank Bricklink, wie viel dann genau jeder Stein. Ich meine, ich weiß es ja auch für mich. Meine Einzelteile wiege ich ja ab mit einer Feinwaage. Und da gebe ich dann ein, was der einzelne Stein wiegt. Aber ob der jetzt exakt dann 1 Gramm, also ich nehme es an, es wäre für mich nicht weit weg.
Lassen wir es mal. Aber wenn ich 10.000 Steine verarbeite, wird das eine richtig schwere Sache.
Das wird eine schwere Sache, ja, auf jeden Fall.
Und wie transportiere ich dann sowas? Das muss ja vor Ort dann gemacht werden.
Normalerweise in Blöcken. Also auch jetzt größere Modelle, die ich bei mir stehen habe, die ich von Kunden habe. Oder ich habe jetzt gerade ein Video gemacht über einen absurd großen Sternenzerstörer aus der Star Wars Serie. Und den habe ich auch in Teilen transportiert. Da einfach das Ding am Stück, weiß ich, das hatte, glaube ich, sogar nur 7 Kilo oder so. Aber trotzdem, das war einfach zu unhandlich und die Gefahr zu groß, dass es, wenn es fällt, dann tatsächlich kaputt gehen könnte. Normalerweise wird das in Modulen gebaut. Also was ich gesehen habe bei der Kölner Fanwelt auch, das sind Modelle, die dann in Blöcken, vielleicht in Umzugskartongröße in etwa unterteilt werden und dann vor Ort wieder zusammengesetzt werden.
Die Welt der Steine, das höre ich bei Ihnen, ist sehr faszinierend. Als Kinderspielzeug funktioniert das gut, wenn Erwachsene sich damit beschäftigen. Warum? Wollen sie das Erlebnis haben, dieses wohlige Erlebnis, wie das war, als Kind mit den Steinen zu bauen, wie Sie es vorhin beschrieben haben? Oder was ist das, was Erwachsene da dran reizt?
Ich denke, es ist ganz vielschichtig. Und das ist das Schöne, deswegen funktioniert es für Lego auch so gut. Es gibt natürlich die, glaube ich, die einfach sich in diese Welt flüchten möchten, die vielleicht auch tatsächlich noch in dem Rollenspiel dann aufgehen können, wenn die das aufbauen und deren Fantasie noch aktiv genug ist, um das auch wirklich dann noch gedanklich nachzuspielen und die das einfach um sich herum haben wollen, diese Welt. Vor allem, wenn es eine Fantasiewelt ist, Herr der Ringe oder Star Wars, die natürlich überhaupt nicht greifbar ist ansonsten, dann kann man sie mit Lego rekreieren. Schöne Sache. Funktioniert mit Sicherheit für einige. Das geht. Für mich ist es der Entspannungsfaktor gewesen, der langanhaltend war. Aber als ich die Burg baute, wollte ich schauen, ob das so lustig war wie als Kind. Und es war nicht so lustig wie als Kind. Also die Idee, als Kind eine Schatztruhe in eine Burg zu stellen, war wesentlich spannender als Erwachsener. Da habe ich das Teil angeguckt, wie das andere auch, und habe es hingesetzt. Als Kind war das natürlich großartig, aber die Burg war auch wesentlich simpler, als sie vor mir stand, als ich sie tatsächlich in Erinnerung hatte. Aber es war schön und ich konnte mich an viele Momente wieder erinnern, die ich auch als Kind dann hatte. Aber für mich ist hängen geblieben an Lego und deswegen ist mir auch fast das Modell egal, das ich aufbaue. Das ist mich sehr entspannt, wenn ich nach dieser unglaublich einfachen Anleitung aufbaue. Früher war es ja wirklich noch ein Knobelspaß mit den Anleitungen, die waren schwieriger und mittlerweile sind sie außerordentlich einfach und weil die Einstiegshürde gesenkt wurde, damit wirklich jeder mit Lego spielen kann und es keinerlei exklusiver Kreis irgendwie ist, sondern jeder kann Lego bauen und auch das größte Set als blutiger Einsteiger, das ist überhaupt kein Problem. Und die Entspannung dabei, ich kann abschalten. Ich muss nicht über etwas nachdenken und dann merkt man, dass im Hintergrund sich Gedanken klären, wenn man halt nicht so sehr gerade fixiert ist. Und dann entspannt mich, ich bekomme eine gute Laune, ich freue mich über kleine Bautechniken, ich freue mich auch, was aus den kleinen Teilen entstehen kann, wenn ein Designer eine wahnsinnig gute Idee hatte gerade. Ich baue ja fast jedes Lego-Set auf, deswegen kenne ich fast jedes Lego-Teil sehr gut, kenne die Standardverwendung dafür und dann freue ich mich, wenn ein Teil in einer neuen Art und Weise verwendet wurde. Und das ist so eine kleine Befriedigung, der Moment, dass man sich denkt, das hat aber echt gut geklappt. Dann entspanne ich mich und ich bekomme gute Laune, das definitiv.
Ihr Beruf ist Ihr Hobby. Wofür gibt es in Ihrem Leben noch Platz?
Zeitlich für ganz wenig. Es dreht sich fast nur um den Laden. Wenn ich viel Glück habe, kann ich noch ein wenig kochen oder eine Serie schauen. Das ist dann nochmal die andere Entspannung, die von der anderen Seite kommen kann. Aber wenn ich gegessen habe und vielleicht noch eine Serie geschafft habe, dann ist der Tag vorbei.
Muss Ihre Partnerin Lego-Steine mögen oder gerade nicht, um Kontrapunkt zu setzen?
Muss sie definitiv nicht. Ich habe zu Hause keine Legos. Also das.
Sie haben zu Hause keine Legos?
Nein, ich habe zu Hause keine Legos. Ich gehe tatsächlich zur Arbeit. Also das ist.
Aber Sie kommen auch nicht wieder.
Ich komme auch nicht wieder. Es ist,
nach Hause meine ich.
Ich hatte grundsätzlich die romantische Idee, dass man, also jetzt unabhängig vom Lego, dass man in der Partnerschaft gemeinsam arbeitet. Ob das umzusetzen ist immer und wie klug das ist, das sei dahingestellt. Aber die Schwierigkeit wäre tatsächlich bei mir, mich zu sehen, wenn man nicht mit im Laden wäre. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Oder in den Arbeitsräumen oder sonst wo. Laden ist nicht nur der Verkaufsraum. Alles, was mit dem Laden zu tun hat, blockt mich eigentlich 7 Tage die Woche. Einen halben Sonntag habe ich hin und wieder frei.
Das ist doch ein Angebot.
Da geht einiges, ja.
Halber Sonntag. Was soll sich für Sie in den kommenden 3 Jahren realisieren, Thomas Panke?
Für mich persönlich? Mhm. Ich möchte natürlich den YouTube-Kanal weiter ausbauen. Der macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich bekomme sehr viel positive Resonanz, was natürlich einfach Motivation ist. Ich habe den Kanal am Anfang auch gemacht, als noch kein Mensch zugeschaut hat. Jetzt sind es Hunderttausende. Das finde ich natürlich schön. Ich finde das wesentlich schöner. Und ich schaue aber immer noch in die Kamera und es ist kein Mensch da, wenn ich die Videos mache. Also für mich ist da der Unterschied nicht. Aber natürlich weiß ich, wenn ich mehr Leuten Freude mache mit den Videos, dann habe ich mehr Motivation, weitere zu machen. Und das möchte ich fortführen. Ich weiß nicht genau, rund um YouTube gibt es ja auch rechtliche Probleme. Es ist immer die Frage, ob das alles so weitergehen kann, wie es momentan läuft. Ich hoffe sehr, dass es der Fall ist. Und dann kann ich weiter Content produzieren und Leute freuen sich. Und ich bekomme unglaublich nette Zuschriften auch. Und alle diese Sachen machen mir Spaß. Und das hätte ich gerne, dass sich das weiterentwickelt und uns alle so weit in Ruhe lassen, dass wir auch das so weitermachen können. Das hätte ich gerne, dass sich das einfach weiter ausbaut. Der Weg ist so gut aktuell und ich habe so viel Spaß, dass ich gar nicht möchte, dass sich etwas verändert. Es soll einfach nur in dieser Tendenz weitergehen.
Dann drücken wir Ihnen dafür die Daumen und zwar ganz doll und spielen noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben für diese Sendung, nämlich von Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Was verbinden Sie damit?
Dass ich das mache, was mir Spaß macht und das ist auch meine, darüber spreche ich auch sehr viel in meinen Videos. Das ist ja meine Motivation morgens, dass ich das mache, was ich machen möchte. Und ich mache es auch so, wie ich möchte, auch wenn fast jeder sagt, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Und dann ist es meistens der richtige Weg, wenn man das dann so gefunden hat. Ich freue mich auf morgen und ich freue mich auch auf den Tag dann danach. Das ist das Schöne, weil es mein eigener Weg ist.
Bevor wir das Lied jetzt hören, möchte ich mich bedanken bei Ihnen für dieses gar nicht so spielerische, aber doch leichte und gute Gespräch, Thomas Panke. Es hat mir viel Spaß gemacht, hat mir viele Einsichten verschafft, die ich sonst ohne Sie nicht gehabt hätte. Dafür bedanke ich mich. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger. Loving you isn't the right.